Bitte setzt euch. Wenn wir etwas erleben, was tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt, was starke Auswirkungen, große Konsequenzen hat, dann sprechen wir von einem einschneidenden Erlebnis. Das kann etwas Schlimmes sein, wie der Tod eines Freundes oder die Krankheit eines Verwandten. Es kann aber auch etwas Schönes sein, wie eine wissenschaftliche Entdeckung, die dann die gesamte Karriere prägt. Ein einschneidendes Erlebnis. Auf jeden Fall ist ein einschneidendes Erlebnis etwas, was nicht einfach nur kurzfristig, oberflächlich ist, was irgendwie einmal einen Einfluss hat und dann schnell wieder vergangen ist, sondern ein einschneidendes Erlebnis, es hinterlässt tiefe Spuren. Ein einschneidendes Erlebnis lässt sich nicht einfach mit ein bisschen Seife abwaschen. Es ist ein Ereignis, das hängen bleibt, das prägend bleibt, das sich in das Herz einprägt. Und ich bin mir sicher, wir alle können von Erlebnissen sprechen, die irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise einschneidend waren und damit unser ganzes Leben und auch unseren Charakter geprägt haben. Abraham hatte so einige einschneidende Erlebnisse. Er hat wirklich vieles erlebt, was sein Leben geprägt hat. Teilweise in ganz neue Richtungen geführt hat. Aber es gibt diese eine Begegnung zwischen Gott und Abraham. Die gehört zu den wichtigsten, aber vielleicht auch zu den merkwürdigsten und befremdlichsten Ereignissen im ganzen Alten Testament. Denn wie Gott sich dem Abraham offenbart, das war nicht nur einschneidend für Abraham und seinen Glauben und sein Leben, sondern es ist ebenfalls ein einschneidender Hinweis für uns heute, wie zuverlässig Gottes Verheißungen sind, wie treu Gott ist, der Gott Abrahams, der auch unser Gott ist. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 15, die Verse 7 bis 21. 1. Mose Kapitel 15 ab Vers 7. Und er, Gott, sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bring mir eine dreijährige Jungkuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese, und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Abram glaubte Gott. Diesen wunderbaren Vers haben wir uns letzte Woche angeschaut. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abram glaubte dem Herrn. Und dennoch sticht und schmerzt ihn eine Ratlosigkeit, eine Unsicherheit, ein mangelndes Verständnis. Und Gott schenkt ihm eine Begegnung, ein Erlebnis, welches auf eine neue Weise sehr einschneidend ist, um Abraham zu helfen, Gott zu vertrauen, an diesem Glauben festzuhalten, auch wenn vieles, was er glaubt, noch nicht so sichtbar und spürbar und greifbar ist, wie er sich das wünschte oder vorgestellt hatte. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Hier am Ende dieses Abschnittes in Vers 18, da wird es erklärt, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Das, was wir hier lesen, ist ein Bundesschluss. Und ich habe die Predigt daher den Namen gegeben, ein einschneidender Bund. Ein einschneidender Bund. Wir wollen diesen Bund in zwei Punkten betrachten und dann einige Anwendungen daraus ziehen. Erstens, die Bedeutung des Bundes. Was bedeutet so ein Bund? Ein Bundesschluss. Es war zu Abrams Zeiten und auch noch Jahrhunderte später sehr verbreitet. Dort im Orient, dort in dem Gebiet. Ein Bund ist eine Bestimmung eines Verhältnisses, einer Beziehung. So ähnlich wie ein Vertrag oder eine offizielle Vereinbarung. Es gibt in der Bibel wirtschaftliche und auch politische und auch private Bündnisse, wie die Ehe zum Beispiel. In einem Bund wird die genaue Form der Beziehung bestimmt. Wie stehen wir hier zueinander in Bezug auf eine bestimmte Sache? Und bei einem Bundesschluss werden die gegenseitigen Versprechen genannt. Und in der Regel wurden auch die drohenden Konsequenzen bestimmt. Sollte sich ein Bundespartner nicht an die Vereinbarung halten, sollte ein Bundespartner diesen Bund brechen, dann bestimmen sie Konsequenzen, Strafen, Sanktionen. Nun stell dir vor, du willst ein Haus bauen und hast ein Grundstück gekauft und der Bauleiter, er zeigt dir schöne Bilder vom Architekten, wie das Haus später aussehen soll, wenn es fertig ist, und dann verlangt er von dir eine Anzahlung von 100.000 Euro. Noch bevor auch nur der erste Spatenstich getätigt ist. Und du fragst also, wie kann ich dir vertrauen? Wie kann ich darauf vertrauen, dass du nicht einfach die 100.000 Euro wegnimmst und wegläufst? Und was macht so ein Bauleiter? Er erreicht dir einen Vertrag. Und da ist alles aufgelistet, wozu die Firma sich verpflichtet, zu welchem Preis. Und dahinter sind dann noch drei Seiten rechtliche Bestimmungen in Schriftgröße 6 oder so, die erklären, dass wenn du auf einmal sagst, ich möchte nicht mehr bauen, dann musst du trotzdem zumindest einen Teil des Geldes bezahlen für den Aufwand. Und wenn die Firma sich entschließt, wir können nicht bauen oder wir wollen nicht bauen, dann kannst du sie vor Gericht verklagen. Und dann nimmst du diesen Vertrag mit vor Gericht und sagst, hier, wir haben beide unterzeichnet, hier stehen die genauen Bedingungen. Wir haben eine offizielle Vereinbarung. Ich bin im Recht. Ich kann das Geld zurückverlangen, wenn die Arbeit nicht erbracht wird. Ein unterschriebener Vertrag ist eine Sicherheit, eine Versicherung. Und in damaliger Zeit, da benutzten sie dafür nicht so viel Papier und Tinte, sondern sie bestimmten so ein Abkommen auf etwas drastischere Weise. Nachdem Gott sich dem Abraham erneut vorstellt als der ihn aus Ur herausgeführt hat. Gott erinnert Abraham, ich war es, der dich aus Ur, dieser Stadt der Chaldäer, herausgeführt hat, um in das Land Kanaan zu kommen, um dir das Land Kanaan zu geben. Da fragt Abraham, Herr, Herr, Adonai, Yahweh, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Was habe ich für Sicherheiten? dass du dein Wort hältst. Wie kann ich denn sicher sein, dass es wirklich eintreten wird, wo ich doch hier nun schon einige Jahre lebe und ich habe weder einen Nachkommen, noch besitze ich auch nur einen Quadratmeter Land? Herr, Herr, Jahwe, mein Herr, bitte hilf mir in meiner Ungewissheit, in meinem Unverständnis. Lass mich doch erkennen, wie du es meinst. Lass mich doch deine Treue erkennen, deiner Zusage gewiss sein. Und Gott sagt, okay, bring mir diese und diese Opfertiere von dieser und dieser Art in dem Alter, dreijährig, Kuh und Ziege und Tauben und Widder. Und Abraham weiß sofort, was das bedeutet. Er weiß sofort, was das bedeutet. Er baut nämlich keinen Altar, wie er sonst öfters gemacht hat und wie wir es vielleicht vermutet hätten, sondern er zerschneidet die Tiere und er legt sie in Hälften gegenüber. Und wir denken, hä? Was hat das denn zu bedeuten? Was soll denn das? Die Tiere zu teilen, zu zerschneiden, auf den Boden zu legen, diese Kadaver. Was machst du da, Abraham? Für Abraham war völlig klar, was er machte. Abraham wusste sofort, was Gott meinte, als er sagte, hol mir diese Opfertiere. Gott will einen Bund mit mir machen. Abraham sucht also nicht Papier und Feder, er holt die Opfertiere und bereitet sie zur Bundeszeremonie vor. Und da lagen die aufgeschnittenen Tierhälften blutig auf dem Boden. Was für ein Anblick. Wozu das? Bei einem Bundesschluss gingen gewöhnlich beide Bundespartner durch diese Gasse der aufgeschnittenen Tiere hindurch. Und damit waren sie dann offiziell verbunden. So wie die beiden Hälften des Tieres zusammengehörten, so waren die Bundespartner hier offiziell zusammengehörig, verbunden durch ein Abkommen, wenn sie durch diese Tierhälften durchschritten. Doch hauptsächlich stellten die Tierkadaver noch etwas anderes dar. Es war das Sinnbild für die Drohung bei Bundesbruch. Indem die Bundespartner jeweils durch die geschlachteten Tiere hindurchgingen, erklärten sie nämlich etwas. Wenn ich meine Verpflichtung nicht einhalte, soll mir das angetan werden, was diesen Tieren geschehen ist. Wenn ich diesen Bund breche, soll mein Leben abgeschnitten werden wie das Leben dieser Tiere. Wir finden ein Beispiel davon in Jeremia 34. Unter dem König Zedekia, da haben die Fürsten des Landes Israels mit so einem Bund versprochen, alle hebräischen Sklaven freizulassen. Aber dann haben sie diese einfach wieder gefangen genommen und wieder neu versklavt und haben ihren Bund gebrochen. Und hört einmal, was Gott sagt, Jeremia 34, Abvers 18. Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie in zwei geschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Die Obersten von Juda und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind, die will ich in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten, und ihre Leichen sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß dienen. Weil sie den Bund gebrochen haben, soll ihnen das Schicksal erteilt werden von diesen Kadavern, die da lagen und wie ein Fluch einfach nur den Tieren des Feldes zum Fraß gegeben wurden. Ich will sie wie das geschlachtete Kalb machen, durch dessen Stücke sie hindurchgegangen sind. Das war Teil des Bundes. Der Bundesbrecher soll getötet werden und umkommen wie so ein zerteiltes Tier. Und darum heißt es in der Bibel, einen Bund schließen, wörtlich einen Bund schneiden. Im Hebräischen steht hier, an jenem Tag schnitt der Herr einen Bund mit Abraham. Einen Bund schließen heißt einen Bund schneiden, weil es hier mit dieser aufschneidenden, einschneidenden Zeremonie zu tun hatte. Und wir finden ähnliche Beispiele auch in einigen Ausgrabungen von Schriften aus heidnischen Kulturen damaliger Zeit. Es war ein üblicher Brauch, es ist eine Selbstverwünschung, eine Selbstverfluchung vor Gott, sollte man den Bund nicht einhalten. Es war ein Schwur und man sagte, wenn ich diesen Bund nicht einhalte, möge Gott mich strafen, möge Gott mich verfluchen, möge Gott mich töten wie eines dieser Tiere. Was für ein bedrohliches und blutiges Szenario. Das wäre vielleicht eine gute Idee, neu einzuführen, findet ihr nicht? Der nächste Vertrag mit einem Handwerker könnte etwas anschaulicher werden. Da gäbe es vielleicht auch weniger Verzögerung. Es war ein Bund der Versicherung, der Gewissheit, der gegenseitigen Verpflichtung. Und zwar der ernstesten Verpflichtung. Und Abraham weiß sofort, was zu tun ist. Er kennt die Form, er kennt die Bedeutung eines Bundes. Gott will einen Bund beim Opfer. Es ist ein feierlicher, es ist ein ernster, es ist ein offizieller und ein sicherer Bund. Die größte Sicherheit, die höchste Bestätigung eines Versprechens, die Abraham sich vorstellen konnte. Es war die höchste Form, die er kannte, der Sicherheit, der Vergewisserung. Doch nicht nur die Form ist, zumindest für uns, etwas merkwürdig. Was wirklich sonderbar ist, ist dann die Ausführung dieses Bundes. Da ist der zweite Punkt, die Ausführung des Bundes. Das Ganze dauerte offensichtlich den ganzen Tag. In der Nacht führte Gott Abraham nach draußen, um ihm die Sterne zu zeigen. Das haben wir am Anfang dieses Kapitels gesehen. Also war es bereits dunkel, es war Nacht. Und nun heißt es in Vers 12, dass es erneut dunkel wurde. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Also nachdem diese Bundeszeremonie, die Vorbereitung und so weiter, es ging den ganzen Tag über. Und dann am Abend, da sind Abraham nicht einfach die Augen vor Müdigkeit zugefallen, weil er so lange warten musste. Nein, Gott lässt einen tiefen Schlaf auf ihn fallen. Es ist hier übrigens das gleiche Wort gebraucht wie bei dem tiefen Schlaf Adams, als Gott ihm die Rippe entfernte, um Eva zu schaffen. Ein tiefer, von Gott gewirkter Schlaf, der ihn überfällt. Abraham fällt in diesen Tiefschlaf, aber anstatt einen leichten und paradiesischen und ermutigenden Traum, hat er eher einen Albtraum. Schrecken und dichte Finsternis überfallen Abraham hier im Schlaf. Es wirkt wirklich unheimlich. Eine erdrückende, eine undurchsichtige Schwere legt sich auf Abraham. Abraham spürt etwas von dem Schrecken der Gegenwart Gottes. Oft sandte Gott seinen Schrecken vor die Feinde Israels, vor Israel her für die Feinde, der Schrecken Isaaks oder so. Er erreicht die Feinde des Volkes. Aber Hier erfährt Abram selbst etwas von dem Schrecken der heiligen Gegenwart Gottes, von diesem verzehrenden Feuer. Im Psalm 119, Vers 120 heißt es: Vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch, ich fürchte mich vor deinen Urteilen. Oder Mose in dem Psalm 90, den er geschrieben hat, da heißt es, Vers 11, wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Hier ist es ein Schrecken, der Macht und Erhabenheit, der dem Wesen Gottes entspricht. Gott ist ein mächtiger, ein erschreckender Gott. Und er tritt hier auf in einem heiligen Ernst. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn es ums Gericht geht. Wenn es um solche ernsten Themen geht, wie in der Frage, wie stehen wir Menschen eigentlich vor Gott? Wie ist eigentlich die Beziehung zu definieren zwischen dem lebendigen und heiligen und gerechten Gott und mir, dem Sünder? Es ist eine erschreckende Erkenntnis, die Abram hier macht. Aber es ist nicht nur der Schrecken vor dem mächtigen und erhabenen und gewaltigen Gott, es ist auch diese dichte Finsternis, die sich auf ihn legt. Weil das, was Gott dem Abram berichtet, ihn erst einmal nicht wirklich tröstet, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Abram wendet sich mit seiner Not, mit seiner Verzagtheit, mit seiner Unsicherheit zu Gott: Herr, woran soll ich erkennen? Und Gott antwortet mit einer Botschaft, die erstmal noch alles viel, viel schlimmer macht. Es macht ihn noch viel verzagter, als er ohnehin schon ist. Anstatt dass es besser wird, irgendwie das Herz leichter wird, Gott sein Herz erfreut, scheint es erst einmal noch viel dunkler zu werden. Finsternis legt sich auf ihn. Vielleicht hoffte Abram, dass Gott ihm sagt: Okay, also ich habe vor, dir innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre, vielleicht 5 Jahre, wenn es noch was dazwischen kommt, dann werde ich dir das Land Kanaan geben. Dann wirst du das Land Kanaan bekommen. Wir erinnern uns, gerade ein Kapitel zuvor hat der König von Sodom Abram angeboten, dass er alles behalten darf, die Städte behalten darf, irgendwie einen Teil des Landes für sich beanspruchen darf. Aber Abram hat es ausgeschlagen. Er wollte auf den Herrn warten. Er wollte darauf warten, dass Gott ihm das Land gibt. Aber wie lange kann das schon dauern? Nun, hier bekommt er eine trübe Antwort. 400 Jahre, Abram. 400 Jahre dauert es noch. Und in der Zwischenzeit werden deine Nachkommen Fremdlinge sein. Doch nicht nur in Kanaan, sondern sie werden auch Fremdlinge sein in einem anderen Land, wo ich sie hinschicke. Und dort werden sie unterdrückt werden von einer anderen Nation. Sie werden versklavt werden, so wie Lot beinahe es ergangen ist. Und erst nach gut 400 Jahren wird erfüllt werden, was Gott verheißen hat. Was für eine Nachricht. In diesem Moment scheint alle Gewissheit, alle Zusage, alle Versicherung noch viel weiter entfernt zu sein als je zuvor. Könnt ihr euch vorstellen, wie Abram sich dachte: deswegen bin ich aus Ur weggezogen? Dafür habe ich alles verlassen? Ist denn der einzige Trost der, dass Abram im Frieden und im hohen Alter sterben wird? Es ist eine sehr ernste Atmosphäre. Das Gewicht und der Erhabenheit Gottes, aber auch die Schwere der Botschaft, die Abram hier im Traum geoffenbart wird. Doch dann sieht Abram nicht mehr in die dunkle Ferne, sondern es ist tatsächlich Nacht geworden, völlig Nacht geworden. Und er schaut wieder auf die Kadaver, die da auf dem Boden liegen. Und er erkennt plötzlich zwei Objekte. Zum einen eine Art rauchender Ofen und zum anderen eine flammende Fackel. Rauch und Feuer, es sind Zeichen der mächtigen Gegenwart Gottes. Als das Volk Israel 430 Jahre nach diesem Bund aus Ägypten auszog, wie der Herr es prophezeite, und sie am Berg Sinai standen, da heißt es in 2. Mose 19, Vers 18, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Hier bekommt das Volk, ähnlich wie damals Abraham, diesen tiefen Eindruck der Macht und Heiligkeit Gottes. Und dieser Rauch und das Feuer, es waren Zeichen, Hinweise auf die Gegenwart Gottes. Aber es sind auch gerade Zeichen des Gerichts, des richtenden Gottes. Den Assyrern droht Jesaja in Jesaja 31, Vers 9, sein Fels wird vor Schrecken vergehen und seine Obersten werden fahnenflüchtig, spricht der Herr, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem hat. Diese heilige, aber auch mächtige und richtende und strafende Gegenwart Gottes, sie wird in diesem Feuer und in diesem Ofen dargestellt. Nicht zuletzt waren es aber auch die Wolken und Feuersäule, die dem Volk Israel bei Tag und Nacht voranging. Eine schützende Macht, eine schützende Gegenwart und leitende Gegenwart Gottes. Und dieser rauchende Ofen und die flammende Fackel sind Zeichen der mächtigen Gegenwart Gottes. Und was geschieht hier? Was sieht Abram hier? Sie schreiten durch die Opferstücke hindurch. Der unsichtbare Gott schreitet in diesen Zeichen, in diesen sichtbaren Zeichen durch die geteilten Kadaver hindurch. An diesem Tag schnitt der Herr einen Bund mit Abram. Und ich weiß, das ist alles erstaunlich, aber wisst ihr, was daran absolut unfassbar, absolut unglaublich ist. Gott neigt sich herab, so weit herab, dass er Abram in diesem Bund beweist, wie ernst er es meint. Dass er durch die toten Tiere hindurchschreitet und Gott selbst, der unendliche und unsterbliche und ewig heilige und gerechte und gute Gott. Er drückt damit aus, wenn ich mein Versprechen nicht halte, dann möge ich vergehen wie diese Tiere. Der allmächtige und souveräne Gott, der niemanden etwas schuldet, der niemanden Rechenschaft geben muss, er verpflichtet sich unter Selbstverfluchung dazu, sein Wort zu halten gegenüber Abraham. Kann man sich das vorstellen? Ja, das sollte Abraham Gewissheit geben. Gerade in dieser dunklen Stunde. Das sollte Abraham Gewissheit geben. Der Gott, der im Rauch und Feuerflammen erscheint, der scherzt hier nicht. Er meint es ernst, todernst. Er verpflichtet sich in einem heiligen, feierlichen Bund dazu, die Versprechen an Abraham zu erfüllen. Und dann ist hier noch etwas Atemberaubendes. Abraham geht nicht durch die Fleischstücke. Das ist merkwürdig. Gott, der in Rauch und Feuer erscheint, er geht durch die Fleischstücke? Und Abram nicht? Verweigert Abram den Bund? Oder schläft er noch? Gott ergeht in diesen doppelten Zeichen von Rauch und Feuer hindurch und er übernimmt Abrams Part. Gott geht für Abram durch diese Fleischstücke hindurch. Und er drückt damit dem Abram aus: Abram, wenn du den Bund brichst, dann möge die Strafe ebenso über mich kommen. Dieser Bund Gottes mit Abram ist kein bedingungsloser Bund, wie manche es nennen, aber es ist ein einseitiger Bund. Gott übernimmt alle Konsequenzen, alle Bedingungen auf sich in diesem so heiligen und ernsten Bund. Gott verbürgt sich selbst für die Erfüllung. Er allein bewahrt und hält die Konditionen. Abraham, dieses Versprechen wird nicht abhängig sein von deiner Glaubensstärke, von deiner Treue, von deiner Kraft, von deinem Gelingen, von deiner Heiligung. Ich verspreche feierlich, sonst soll Gott mich schlagen. Gott kann ja bei keinem Höheren schwören als bei sich selbst. Und so gibt er Abraham diesen Bund, einen Bund, der nicht gebrochen werden wird auf Gottes Seite. Gott kann nicht lügen. Aber es ist auch ein Bund, der nicht am Menschen scheitern wird. Gott selbst tritt an Abrams Stelle. Es gibt einige Beispiele von solchen Bündnissen, wo nur einer der Bundespartner durch diese Opfertiere hindurchgeht in der Menschheitsgeschichte. Doch da ist es ausnahmslos der Niedrigere, der Untergebene, der eine Sache schwört und im Bund bestätigt und durch die Opfertiere hindurchgeht. Niemals der Herrscher. Doch hier schreitet Gott allein durch. Er, der Erhabene. Er schreitet allein durch diese Bundeszeremonie und Abraham darf sich gewiss sein, bei aller Not, bei allem Leid, dass auch jetzt noch nicht vorbei ist. Gott wird sein Wort erfüllen. Er wird segnen, genauso wie er es versprochen hat. Nichts wird ausbleiben von dem, was Gott mir zugesagt hat. Das war ein tiefgehendes, ja ein einschneidendes Erlebnis für Abraham. Ein einschneidender Bund, der von hier an sein Leben verändert hat. Und ich hoffe, dass dieser Bund ein einschneidendes Erlebnis ist für dich und mich. Und darum wollen wir ein paar Anwendungen uns anschauen. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Das ist, was Abraham hier in diesem feierlichen Bund zugesagt wurde, das betrifft uns. Wir sind Erben durch Christus. Der Bund Abrahams ist ein Bund für uns. Und hier in der Geschichte soll dieser Bund zur Erkenntnis helfen. Auf die Frage von Abraham, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, antwortet Gott mit diesem Bund. Und so dient dieser Bund auch uns als den geistlichen Nachkommen Abrahams zur Erkenntnis. Und so möchte ich ein paar Erkenntnisanregungen mitgeben. Erstens, erkenne das Evangelium in Christus. In diesem Bund verspricht Gott, dass er selbst den Fluch tragen wird, sollte er oder Abraham den Bund brechen. Und hat jemand den Bund gebrochen? Ja. Nicht Gott, aber Abraham und seine Nachkommen. Du und ich, wir haben den Bund gebrochen. Und darum hat der unsterbliche Gott Sterblichkeit angenommen. Der unendliche Gott Endlichkeit angenommen. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er hat Fleisch und Blut angenommen, um für Bundesbrecher wie dich und mich den Fluch Gottes auf sich zu nehmen. Und als Jesus am Kreuz hing, da lesen wir in Matthäus 27, Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der heilige und schreckliche Gott wandte seinen Schrecken, seine Finsternis auf Christus. Der Prophet Jesaja, er prophezeite über Jesus in Jesaja 53, denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. So wie die Tiere durchgeschnitten wurden als Zeichen des Fluches, so ist Christus ein Fluch für uns geworden. Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Er ist für uns ein Fluch geworden, um uns loszukaufen von dem Fluch des Bundes. Im Bund Gottes mit Abraham erkennen wir das Evangelium von Jesus Christus. Jesus starb am Kreuz, um den Bundesfluch für uns zu tragen. Er wurde geschlagen, er wurde getötet, er wurde abgeschnitten von den Lebendigen wie eines der Tiere in dem Bund, damit Gott seine Verheißungen des Himmelreiches, des ewigen Besitzes, des ewigen und herrlichen Erbteils und die ewige und versöhnte Gemeinschaft mit Gott erfüllen kann. In diesem Bund der Gnade. Glaube an Jesus. Vertraue dich ihm an. Dieser Bund Abrahams lässt uns schauen, das Evangelium in Jesus Christus. Hier ist die Essenz der guten Botschaft, dass Gott selbst für uns eintritt, unsere Stellung einnimmt und all die Strafe und all den Fluch am Kreuz auf sich genommen hat, damit wir all die Segnungen erfahren dürfen, empfangen dürfen von dem Gott, der nicht lügt. Zweitens, erkenne deine eigene Ohnmacht. Abraham war ein sehr fähiger und tüchtiger Mann. Aber er war ratlos, wie Gott den versprochenen Segen erfüllen wird. Und die größte Erkenntnis hatte er erst, nachdem er seine eigene Ohnmacht erlebt hat. Ja, im und nach diesem tiefen Schlaf und nach der Erfahrung dichter Finsternis und großem Schrecken, da erlebt er dieses einschneidende Erlebnis der Gewissheit der Gnade Gottes. Und ihr Lieben, so ist es auch mit uns, solange wir nicht an diesen Punkt gekommen sind, an dem wir verstanden haben, wie wir vor dem mächtigen und erschreckenden Gott stehen, dass wir keine Kraft in uns haben. Ja, und dass Gott alles Recht hätte, in einem Augenblick uns zu zermalmen und ewiglich seine Finsternis über uns zu decken, ohne Lichtblick, ohne Hoffnung, seinen Schrecken über uns auszubreiten in einer ewigen Strafe der Hölle. Wenn wir nicht zu diesem Punkt gekommen sind, wo wir unsere eigene Ohnmacht und unsere eigene Sünde und unsere eigene Unfähigkeit zu irgendeinem Anspruch gegenüber Gott erkennen. Haben wir nicht verstanden, wie wir vor Gott stehen. Aber da, wo du deine eigene Schwachheit, wo du deine eigene Sünde erkennst, wo du dir bewusst bist, wer du bist vor dem heiligen und mächtigen Gott, und dich diesem großen Schrecken aussetzt, da spricht Gott sein Wort der Gnade in dein Leben hinein. Da zeigt Gott diesen herrlichen Bund der Gnade, dass er sagt, du hast nichts als Tod und Verdammnis verdient. Aber schau her, ich gehe durch diese Stücke für dich. Erkenne deine eigene Ohnmacht. Der Bund Abrahams hilft uns zu sehen, da ist keine Kraft in uns selbst. Aber da ist eine mächtige Gnade in Gott, die all unseren Mangel ausfüllt. Keiner ist stark in sich selbst, vor dem lebendigen Gott. Und drittens, erkenne die Weisheit Gottes. Unser Bibeltext ergibt uns einige hilfreiche Hinweise über diese weise Führung Gottes, die uns Menschen oft verborgen ist. Schon beim Ruf hatte Gott den Plan, Abraham das Land Kanaan zum Besitz zu geben. Hier heißt es in Vers 7, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Gott hat einen Plan. Abraham, er wurde immer nur schrittweise geführt. Wohin soll ich gehen? In das Land, das ich dir zeigen werde. Wer soll mein Nachkomme sein? Ich werde dir einen Nachkommen geben. Warte. Aber Gott hat einen Plan. Gott weiß schon beim ersten Ruf, welches Ziel er verfolgt. Und auch die Verzögerung. Es war keine Fehlberechnung. Es war keine Willkür Gottes. Es war kein Versäumnis. Sondern sogar die Zeit, die Abraham warten sollte, sie hatte einen tiefen Grund. Sie zeigt die Güte Gottes auf gegenüber Sündern. In Vers 16, da lesen wir, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Reicht nicht eine Sünde aus, dass wir unser Lebensrecht, unser Existenzrecht verlieren? Oh ja. Was zeigt Gott hier? Ich bin gütig selbst mit denen, die sich mir widersetzen. Gott beweist Geduld. Er schenkt sogar Zeit der Buße für die, die nichts von Gott wissen wollen. Wir leben in solch einer Zeit, hier und heute. Und vielleicht denkst du, warum kann ich nicht gleich in den Himmel entrückt werden? Es ist die Güte und die Langmut Gottes. Warum muss ich diese Not, dieses Leid, all diese Vergänglichkeit hier noch erleben? Es ist die Güte und die Langmut, die Geduld Gottes mit dem Menschen. Und auch wenn wir so vieles nicht verstehen, wie Gott mit uns umgeht, was in unserem Leben geschieht, warum so manches nicht schneller und zügiger geht, er
erkenne die Weisheit Gottes in all seinem Handeln hier. Nicht immer zeigt er es auf, aber immer ist es weise und immer ist es begründet und immer ist es gut. Gott ist geduldig und er hat das Maß der Schuld bestimmt, bei dem er erst richten wird. Und manchmal scheint uns Gottes Führung so keinen Sinn zu machen, aber dieser Text zeigt uns auf, dass Gott alles in größter Weisheit und Güte und Kontrolle führt zum Guten. Und alle deine Sorgen sind Gott bekannt. Auch alle zukünftigen Sorgen. Gott weiß darum. Es ist alles in seiner Weisheit mit eingeschlossen. Hier in Vers 14, da heißt es, aber ich werde die Nation, Entschuldigung, Vers 13, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdlinge sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und wenn wir durch das zweite Buch Mose lesen, erfahren wir, wie Gott das alles erfüllt hat. Aber hier lernen wir daraus, Gott weiß um deine zukünftigen Sorgen. Gott weiß, was er dir zumutet. Aber er weiß auch, die Seinen mit Gewinn aus den schweren Zeiten hinauszuführen. Mit großer Habe. Wie viele Christen sind durch schwere Zeiten, große Not, größten Schmerz gegangen und können bezeugen, ich habe gewonnen an Zuversicht, an Hoffnung, an Glaubensstärke. Ich will es nicht mehr missen. Gott weiß, die Seinen zu führen. Erkenne die Weisheit Gottes. Und viertens, erkenne die Zeichen der Treue Gottes. Dieser Bundesschluss gehört zu den plakativsten und bildlichsten Handlungen Gottes mit den Menschen. Gott beugt sich so tief herab, um Abraham seine Treue und Gnade zu vergewissern. Dabei hätte doch sein Wort ausgereicht. Aber hierin sehen wir, dass Gott uns und unserer sinnlichen Schwachheit entgegenkommt. Der Bund selbst soll uns ein Zeichen der größten Verbundenheit und Treue Gottes sein. Und wenn du dich heute Morgen fragst, Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, dass du es gut mit mir meinst? Mir geht es schlecht. Ich habe Not, ich habe Sorgen, ich habe Ängste. Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, dass du da bist? Woran soll ich erkennen, dass es sich lohnt, am Glauben festzuhalten? Woran soll ich erkennen, dass du dein Wort erfüllen wirst? Dann denke an das Kreuz von Golgatha. Gott hat dieses Kreuz, dieses Holz bestimmt, das daran erkannt wird, verflucht ist, wer am Holze hängt. Das Kreuz selbst soll ein Bild sein, das jeder, der darauf schaut, erkennt, ah, das hier ist ein Handeln Gottes. Wir befinden uns hier nicht im Gerichtssaal der Römer, wir befinden uns hier in dem Gerichtssaal Gottes. Und hier am Kreuz von Golgatha sehen wir die Bestätigung des Bundes Gottes. Paulus wundert sich über die Hinwendung zu anderen Sicherheiten bei den Christen in Galatien. Und er sagt, ich habe denen doch Christus Jesus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt ist. Das Kreuz soll uns geistlich vor Augen malen, dass Gottes Gnade genügt. Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Das ist unsere Gewissheit der Treue Gottes. Schau auf das Kreuz. Und auch die Sakramente, diese Anordnungen der Taufe und des Abendmahls. Gott hat uns sinnliche, sichtbare, spürbare Zeichen des Bundes Gottes gegeben. Dafür, dass er sich selbst hingegeben hat. Dass, wenn wir getauft werden, wir wissen dürfen, so wie Christus sein Leben hingegeben hat in den Tod und auferstanden ist, so sind wir mit ihm begraben und auferstanden. Und so wie wir Brot und Wein nehmen als Zeichen des Leibes und Blutes Jesu, so sollen wir schmecken und fühlen und sinnlich erfahren, dass Gott treu ist. Dass er sich hingegeben hat an unserer Stadt und wir davon uns nähren dürfen, davon gestärkt werden dürfen. Ja, erkenne die Zeichen der Treue Gottes, gerade in Zeiten der Unsicherheit. Gebrauche diese Zeichen, diese Gnadenmittel, die Gott dir gibt, um fest zu werden. Und als allerletztes, erkenne die Aufgabe zum Ausharren. Als Abraham alles zugerichtet hatte, diese Opfertiere, was ihm zum Zeichen größter Gewissheit der Gnade Gottes dienen sollte, da stürzten sich die Raubvögel auf das Aas, um es zu rauben. Und Abraham, er vertrieb sie bis zum Abend, bis es dunkel wurde. Im Geistlichen erfahren wir oftmals, dass Gedanken uns plagen, wie solche Raubvögel. Ablenkungen, Ängste, Sorgengeister, Gefühle von Bitterkeit und Unzufriedenheit, Verdächtigungen und Hindernisse, Lockungen und Anfechtungen. Sie stürzen sich wie solche Aasgeier auf diese Zeichen, gerade auf diese Wahrheiten, die uns größten Trost geben sollen und größte Gewissheit und größte Ermutigung. Auf diese Zeichen des Glaubens. Lasst uns das Wort Gottes und all seine Gnadenmittel und diese kostbare Lehre der Treue Gottes mit Ausharren bewahren. Und das bedeutet oft, dass wir tagsüber beschäftigt sind damit, die Vögel zu vertreiben. Die Ängste, die Ablenkungen, die Sorgen, die Zweifel. Aber die Gnadenmittel festzuhalten, denn darin begegnet uns Gott mit seiner Gnade. Dazu helfe uns Gott. Amen.